Willkommen zum Podcast von Sportgeschichte.at. Mein Name ist Christian Drastil und wir haben heute ein Special. Ich freue mich, bei mir im Studio begrüßen zu dürfen Hans Huber. Wir reden über Olympische Spiele in Peking, über 18 Medaillen von Österreich und etwas, was wir sonst stundenlang im Stiegenhaus tun. Der Hans ist nämlich mein geschätzter Nachbar, machen wir heute für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Hans.
Ich freue mich, dass ich da sein kann, freue mich auf diese Stunde, die wir da miteinander verbringen und über die Olympischen Spiele in Peking plaudern werden.
Und ich freue mich auch riesig. Wir haben uns vorbereitet, dass wir das ganze Thema mit 18 Medaillen für unser Österreich, dass wir das chronologisch angehen.
Ja? Alles klar.
Alles klar. Na, dann würde ich sagen, wir gehen an den Start und ich beginne am Samstag, das war der 5. Februar 2022 und wir hatten eine Medaille im Langlauf. Und die hat die Theresa Stadlober gewonnen. Bitte Hans, wie hast du das erlebt?
Also ich habe es insofern erlebt, dass ich es am Fernsehen verfolgt habe, zumindest das Finish. Und ich war damals Corona-bedingt außer Gefecht, hatte daher viel Zeit, mir Olympische Spiele anzusehen. Ehrlicherweise habe ich mir nicht alles angesehen, aber dann zumindest in Aufzeichnungen und Wiederholungen und Zusammenfassungen habe ich das dann konsumiert. Und die Theresa Stadlober hat mich natürlich auch besonders gefreut. Erstens war es die erste Medaille, die wir gemacht haben. Zweitens war es im Langlauf und das ist etwas Besonderes, weil ich finde, der Langlauf ist eine besonders herausfordernde Sportart und dass da eine Österreicherin eine Medaille macht, ist nicht selbstverständlich gegen die nordischen Länder und Teams und Aktiven und oder gegen jene aus dem Osten. Also es war schon eine ganz besondere Leistung und noch dazu mit diesem Pech, dass sie bei der letzten Großveranstaltung hatte, wo sie falsch abgebogen ist, auf dem Weg zur Silbermedaille. Und der dritte Faktor war der Vater, den ich in meiner aktiven Zeit beim ORF noch als Experten eingesetzt habe. Und mit dem ich auch einen relativ guten Kontakt hatte. Und zufällig habe ich den im Sommer auch am Wörthersee getroffen mit der gesamten Familie. Und da haben wir drüber geplaudert. Und ich glaube, dass ich gerade im Langlauf es eine unglaubliche Trainingsleistung braucht und einen unglaublichen Willen, um sich durchzusetzen. Und daher hat mich diese Bronzemedaille wirklich ganz besonders gefreut.
Wunderbar, ja, mich auch. Ich bin auch ein Riesenfan vom Vater. Also ich danke dir rückwirkend, dass du den eingesetzt hast. Also das ist so begeisternd, gerade wenn er seine Tochter sportlich fair auch den anderen gegenüber immer kommentiert. Und ich war ja noch nicht so oft wie du, bei Weitem nicht so oft wie du bei Live-Events dabei, bei 1999 in der Ramsau. Ja. War ich live vor Ort eingeschneit damals und habe dann die legendäre Staffel mit dem Alois auch mitverfolgt. Gut, wir gehen einen Tag weiter. Also das war unsere erste Medaille, eine bronzene für die Therese Stadlober. Und am Folgetag, am Sonntag, den 6. Februar, gab es gleich zwei Medaillen. Und wir beginnen mit dem Wolfgang Kindl.
Der Wolfgang Kindl, Silbermedaille, Einsitzer im Rodeln, hat mich auch sehr gefreut, ehrlicherweise, weil ich zu den Rodlern auch ein bisschen engeres Verhältnis hatte in meiner Zeit als Sportchef, weil die auch immer wieder mit Wünschen an mich herangetreten sind von Übertragungen. Ich war dann auch in Innsbruck Eagles bei einem Bewerb, haben mir den angeschaut. Und soweit ich weiß, oder möglicherweise ist der Peter Baumann, der auch ein Mitarbeiter war, von mir noch immer als Regisseur dort sehr geschätzt bei den Rodlern. Also die Rodler und der ORF hatten schon ein ganz besonderes Verhältnis auch. Daher, und sie hatten auch sportlich einen unglaublichen Aufschwung in den letzten Jahren. Und das ist wieder auf den Brock zurückzuführen, der ein anscheinend eine tolle Arbeit dort geleistet hat und auch den starken Deutschen und Italienern, Südtirolern immer wieder Paroli geboten hat mit seinen Mannschaften. Sie dürften auch technisch auf einem sehr hohen Niveau sein mittlerweile. Und haben also diesen Rückstand, den den früher gegen die Bayern und DDR-Sportler, früheren DDR-Sportler, den die österreichischen Rodler hatten, den haben sie sicher aufgeholt. In allen Disziplinen, erfreulicherweise auch die Damen jetzt, sehr, sehr nahe an der Weltklasse dran und oder schon der Weltklasse zugehören. Also er war sozusagen, der Wolfgang Kindl war sozusagen der Erste aus dieser Rodler, ich sage es jetzt despektierlich, Partie, der den österreichischen Rodelsport dort sehr gut vertreten hat. Und daher hat es mich auch sehr gefreut.
Genau. Und das ist ja dann auch, und die Hanna Brock könnte man da vielleicht auch kurz erwähnen, wenn du den Papa ja, die ja auch super quasi im Eiskanal unterwegs waren.
Ja, also die ist eine kommende Anwärterin auf Spitzenplätze.
Ganz genau. Und es hat dann noch eine zweite, also Wolfgang Kindl Silber und noch eine Silbermedaille, die mich auch sehr gefreut hat als langjähriger Beobachter natürlich.
Ja, mich auch. Ich war mit dem nordischen Skisport und mit dem Skispringen an und für sich als Kommentator nur peripher beschäftigt, vor allem in meinen Anfängen damals noch in weiterem Verlauf der Karriere bei der Presse. Da habe ich die Vierschanzentournee einige Male betreut mit dem Puwi Pradl noch und mit dem Sepp Bachler. Aber der hat mir auch sehr imponiert, Manuel Fettner, und zwar deswegen, weil ich das schon auch am Fernsehen natürlich als Konsument immer verfolgt habe. Und der war schon abgeschrieben. Und das sind immer diese Sternstunden bei Olympia. Das ist ein Sportler, der abgeschrieben ist. Und plötzlich explodiert er bei Olympia. Wenn ich mich recht erinnere, war es schon nicht ganz einfach, dass er mitgekommen ist in die Mannschaft. Und dann dort die Silbermedaille zu holen mit einer großartigen Leistung. Das war die Krönung einer Karriere, die immer so ein bisschen, sagen wir, in einem schlampigen Genie geendet hat. Und dem hat man nie die Ernsthaftigkeit zugetraut, dass er wirklich bei einem Großevent groß herauskommt, um dieses Wortspiel zu verwenden. Und deswegen war auch das etwas ganz Besonderes, dass er dort Silber geholt hat. Kobayashi war nicht zu schlagen. Aber für ihn war die Silbermedaille sicherlich so wie eine Goldmedaille.
Ganz genau. Und wir kommen ja dann noch einmal später zu ihm, zu einer zweiten Medaille, die er geholt hat. Und er war für mich, ich habe bei keinem Sprung von ihm Angst gehabt, dass da irgendwas in die Hose gehen könnte. In dieser Phase in Peking war Manuel Fettner eine Konstante.
Absolut, absolut. Ja. Und im Gegensatz zu den sonstigen Bewerben, also Vierschanzentournee oder wo auch immer, Weltmeisterschaft, er war immer ein Unsicherheitsfaktor. Und diesmal war er, wie du richtig sagst, eine absolute Konstante.
Genau, ist vielleicht eine nicht vorbereitete Überleitung. Montag, den 7.2., haben wir eine Bronzemedaille geholt in der Abfahrt, und auch die geht an einen genialen Läufer, der aber auch immer ein bisschen Wundertüte ist zwischen ganz oben am Podest und Ausfall natürlich, ja. Matthias Mayer.
Aber stimmt hundertprozentig, nur bei Olympia ist er immer da.
Richtig.
Und er hat diese Bronzemedaille gewonnen, obwohl er oben, wenn ich mich recht erinnere, es ist ja so, dass man in dieser Fülle an Informationen und an Berichten nicht alles hundertprozentig gegenwärtig hat. Aber wenn ich mich recht erinnere, war er oben schon relativ weit hinten und hat trotzdem noch die Bronzemedaille geholt. Und das zeigt eben, dass der zu besonderen Anlässen, besonders also im Zeichen der Olympischen Ringe, anscheinend immer besondere Kräfte auch mobilisieren kann. Und er ist also ganz, ganz großartig gewesen, weil Olympia ist anscheinend sein Revier.
Und wir sind ja noch lange nicht fertig mit ihm jetzt in diesem Podcast. Da geht's ja dann am Folgetag, bei dem ich jetzt angelangt bin, Dienstag, 8. Februar, mal zunächst mit der Daniela Ulbing weiter,
ja,
die im Snowboard gepunktet hat mit Silber.
Also die hatte ich überhaupt nicht auf der Liste. Eine absolut unerwartete Medaille. Ich habe das auch nicht gesehen, habe mich aber sehr gefreut, wie ich das dann registriert habe, dass sie die Silbermedaille gewonnen hat, und habe mir das im Nachhinein angeschaut, und es war wirklich eine fantastische Leistung. Auch eine dieser Sternschnuppen, die bei Olympia plötzlich aufgehen. Und ja, Gratulation zu dieser Leistung, weil Snowboard ist ja auch eine sehr herausfordernde Sportart, die sehr viel Konzentration, sehr gute Technik verlangt, und wir kommen ja dann auch noch zum Benjamin Karl. Und das war schon eine, also die ist sicherlich eine der überraschendsten Medaillen, mit dem Manuel Fettner im Skispringen, die Österreich geholt hat.
Das sehe ich auch so. Und dann geht's an diesem Dienstag, den 8. Februar, weiter mit unserer ersten Goldmedaille. Und da dürfen wir weitersprechen bei unserem Matthias Mayer.
Ja, also wie gesagt, Olympia ist sein Revier, und er ist damit, mit dieser Goldmedaille, ist er sicherlich in den Olymp aufgestiegen sozusagen, weil er mit dieser Goldmedaille der erfolgreichste alpine Skisportler in der österreichischen Geschichte ist, wobei ich mit dieser Formulierung nicht ganz einverstanden bin und mir schon selbst widerspreche, weil ich als junger Mensch von Toni Seiler begeistert war, und der Toni Seiler hat seine 3 Goldmedaillen immerhin bei einer Veranstaltung geholt. Auch das waren natürlich andere Zeiten, man war noch nicht so spezialisiert, aber diese 3 Goldmedaillen war damals etwas, was für mich das Nonplusultra im österreichischen Skisport war. Dennoch muss man bei Matthias Mayer sagen, bei 3 verschiedenen Veranstaltungen 3-mal Gold zu holen, ist auch genauso einzustufen, noch dazu mit der Bronzemedaille, die er noch dazu gehabt hat.
Großartig. Dann biege ich da jetzt kurz ab in einen Bereich, wo wir leider keine Medaille geholt haben, nämlich beim Biathlon. Da gibt's ja auch die Diskussion, gewaltig Johannes Dinius Bö, Filiomalé, ja, oder auch die Mate Olsbu-Reuseland verglichen mit einem Ole-Einar Bjørndalen, der halt auch, als es damals noch keinen Massenstart gegeben hat und so weiter. Und so ist auch beim Toni Seiler natürlich vor der Erfindung des Super-G und bei einer olympischen Teilnahme alles passiert.
Wobei ich schon noch anfügen möchte, beim Biathlon hat es zwar großartige Sieger gegeben, keine Frage, oder großartige Medaillengewinner, aber für die Österreicher waren anscheinend diese Verhältnisse dort extrem schwierig, vor allem mit dem Wind sind sie nicht ganz zurechtgekommen, soweit ich das mitbekommen habe. Biathlon ist eine faszinierende Sportart, aber diesmal hat es nicht so geklappt, und auch wenn wir geglaubt haben mit Hauser bei den Damen und bei den Herren mit Eder oder so, dass wir doch die eine oder andere kleine Chance hätten, dann muss man eben sagen, das war ein Opfer der Verhältnisse, also der Kälte und des Windes anscheinend.
Ja, nach Hause ein toller 4. Platz im Einzel, wenn ich mich
recht entsinne. Ja, richtig.
Du hast es vorweggenommen, es war am 8. Februar nach Ulbing und Meyer noch nicht vorbei, du hast den Namen auch schon erwähnt, Benjamin Karl.
Und der ist deswegen mir irgendwie ans Herz gewachsen, weil er der Schwiegersohn von Werner Grissmann ist. Und der Werner Grissmann war auch ein Wegbegleiter im alpinen Skizirkus, ein Langjähriger, ist noch dazu auch ein, mit dem bin ich auch freundschaftlich verbunden. Und wir haben auch am selben Tag Geburtstag, der Werner Grissmann und ich, und haben jahrelang in seiner aktiven Zeit und dann nicht mehr ganz aktiven Zeit und in meiner Zeit noch beim ORF und dann auch noch bei der Presse hatten wir, oder vorher bei der Presse hatten wir, immer die Tradition, dass wir den Geburtstag in Kitzbühel oder Wengen gemeinsam mit Freunden aus der Journalistik und aus dem alpinen Lager gefeiert haben. Und also der Benjamin Karl, außerdem gefällt mir unheimlich, mit welcher Konsequenz und mit welcher Härte gegen er sich selbst, der über viele, viele Jahre sich immer in der Spitze hält. Er ist ein absoluter Top-Athlet, also mit einem unglaublichen Körper, der auch die Willenskraft aufbringt und letztlich dann auch endlich die Goldmedaille geholt hat, die ihm noch in seiner Sammlung gefehlt hat. Und er hat auch eine sehr berührende Ansprache dann gehalten und man hat gemerkt, wie viel ihm das in dieser Situation bedeutet hat.
Ja, wunderbar. Es war dieser Dienstag einer von zwei Tagen, wo wir zwei Goldene geholt haben. Ja. Der zweite Tag ist dann eine Woche später auch mit, glaube ich, einer ganz persönlichen Sache von dir dann.
Ja.
Wir kommen aber zunächst einmal weiter. Mittwoch, der 9. Februar. Da war zunächst die Katharina Liensberger, Doppelweltmeisterin aus dem Vorjahr, erfolgreich.
Und war für mich auch, irgendwie habe ich mich auch in diesem Fall wieder mal besonders gefreut, und zwar, weil es so ein Comeback war für sie, die gekämpft hat nach Corona und schwierigen Zeiten, wo sie einfach ihren Ansprüchen hinterher gefahren ist und dann hat sie doch dort Silber geholt und das war schon also wirklich eine fantastische Leistung, dass man sozusagen auf dem Punkt plötzlich wieder da ist und dann doch die Medaillenerwartungen erfüllen kann. Für sie war diese Silbermedaille, und ich glaube, sie hat das auch irgendwo dann definiert, war wie eine Goldmedaille.
Ja, und ich sage jetzt mal subjektiv, du hast von ihrer Corona-Erkrankung gesprochen, du hast von deiner gesprochen, ja. Ich habe mittlerweile dann auch zu dieser Zeit Corona gehabt, haben wir alles angeschaut. Und für mich war sie gemessen an den TV-Bildern, was man so gesehen hat, auch die zufriedenste Medaillengewinnerin inklusive aller Goldenen. Ja. Die hat sich wirklich gefreut und das war einfach auch schön anzuschauen.
Ja, absolut, absolut.
Und dann haben wir am Mittwoch, dem 9. Februar, noch eine Medaille gemacht. Das ist so eine auch sentimentale Lieblingsdisziplin von mir, eine Kombidisziplin, die nordische Kombination. Und da können wir dem Lukas Kreiderer zu einer erkämpften Bronzemedaille gratulieren.
Ja, war eine tolle Leistung vom Lukas Kreiderer. Man hatte eher andere auf der Rechnung, wie den Johannes Lampater, der im Weltcup sensationell unterwegs ist, oder auch ja, es gab zahlreiche Anwärter auf Medaillen. Kreiderer war so peripher in diesem Feld dabei, aber er hat eine großartige Leistung gebracht und mir imponiert das sehr bei der nordischen Kombination, weil das eine unheimlich komplexe Sportart ist mit zwei diametral auseinanderlaufenden Sportarten, sozusagen dem Skisprung und dem Langlauf. Und in diesem Zusammenhang auch stört es mich ein wenig, dass die alpine Kombination so aus der Mode gekommen ist. Vor allem jene alpine Kombination, die es früher gegeben hat, also mit Slalom und Abfahrt und es gab ja sogar noch die Dreierkombination in der Zeit von Toni Seiler oder dann auch Klammer und Zwilling noch bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz 1974. Also, ja, aber kurz und gut, die nordische Kombination, eine wirklich ganz schwierige Sportart meiner Ansicht nach, und daher ziehe ich den Hut vor dem Lukas Kreiderer, der dort eine großartige kämpferische Leistung geboten hat.
Da möchte ich auch noch den kleinen Spagat machen, weil ich unbedingt die Sarah Marita Kramer erwähnen will. Die Damen sind im Skisprung hier nicht in der Medaillenliste vertreten. Eben auch, weil die Sarah kurzfristig nicht konnte wegen Covid. Und ich möchte da auch den Jarl Magnus Rieber, weil wir bei der nordischen Kombination waren, erwähnen, den ich einfach doch ziemlich als Mensch, der Alltime Highs liebt, irgendwie wieder jetzt als sehr junger Mensch, die Allzeitrekorde von einem Hanumanninnenjagd fasziniert mich einfach und auch falsch abgebogen, wohl geistig und auch körperlich noch nicht ganz nach seiner Erkrankung und der ganzen Geschichte wieder da. Aber eine faszinierende Sportart. Und ja, es geht weiter noch an diesem 9.2. wieder im Eiskanal. Wir haben im Teambewerb im Rodeln durch Thomas Steuer und Lorenz Koller erneut eine Bronze gewonnen.
Ja, und dazu fällt mir nur ein, auf die Rodler ist Verlass.
Auf die Rodler ist Verlass, ja.
Weil die haben, also sowohl bei den im Einzel, im Herren Einzel, dann in der Mannschaft, also da in der Mannschaft, haben sie im Team sozusagen, haben sie also eine großartige Leistung geboten und haben auch wieder gezeigt, dass im Rodelsport in Österreich wirklich extrem gut gearbeitet wird. Und das ist zwar kein Massensport, weil wer fährt schon im Eiskanal, aber es ist eine Sportart, die durchaus ihre Faszination ausübt. Ich selbst bin nie mit der Rodel im Eiskanal gewesen, aber einmal mit Skeleton.
Wow.
Und ich kann nur sagen, es war ein Erlebnis, an das ich mich noch immer mit Schrecken zurückerinnere, weil man immer schneller wird. Und es wird einem zwar erklärt, man soll sich nicht bewegen, damit der Schlitten sich die ideale Spur sucht und eine halbwegs ideale Spur sucht. Ich erinnere mich mit Schrecken dran. Ich habe es nicht geschafft und habe gebrüllt wie am Spieß in den Kurven in Innsbruck-Igls. Aber deswegen imponiert mir also Rodeln auch wirklich sehr und diese Leistung ist nicht hoch genug einzuschätzen, dass es hier die Bronzemedaille gegeben hat.
Definitiv. Mich hat der Hubert Neuper mal überredet, am Heldenplatz hat er Schanze aufgebaut gehabt für Intersport damals, dort zu springen. Da bin ich rauf, das sind glaube ich 22 Meter mit Alpinskitern gewesen. Die Gefahr war unten im Auslauf, weil das ist dann plötzlich flach gewesen, war nicht gut gewassert und das war auch ein Hammer.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Yes, wir kommen jetzt zum zweiten Tag, den wir gespoilert haben, wo es zwei Goldmedaillen gegeben hat und haben gleich die Überleitung zu dieser Kombination, die nicht mehr ganz die alte Kombination ist, aber wir haben eine goldene gewonnen, Johannes Strolz, und ich glaube, dass der auch einen ganz besonderen Bezug dazu.
Ja, ich dazu möchte ich auch noch anmerken, ich hoffe, dass die Kombination, in welcher Form auch immer, als Bewerb erhalten bleibt. Man hat davon gesprochen, dass die Kombination aus dem Programm rausfallen soll. Also ich bin dafür, dass die bleibt, weil es die Vielseitigkeit dieser Sportart zeigt mit Abfahrt und Slalom. Und es ich finde, es gehört einfach zu einem kompletten Skifahrer dazu, dass er beides beherrscht. So, Johannes Strolz, habe ich mich unheimlich gefreut. Ich habe mich schon gefreut, wie er in Adelboden den Slalom gewonnen hat. Und diese Goldmedaille, da bin ich aufgestanden, habe es mir angeschaut und habe wirklich mitgejubelt vor dem Fernseher, weil ich eine besondere Beziehung zu seinem Vater hatte, zum Hubert Strolz, mit dem ich bei vielen Rennen gemeinsam war, der immer so als glücklicher Verlierer gegolten hat.
Also Zweiter, ne?
Immer Zweiter, ja. Aber trotzdem zufrieden und nett und freundlich und nie irgendwie sauer, dass er nicht gewonnen hat. Dass er dann auch eine Goldmedaille in der Kombination gewonnen hat, das ist sozusagen der Höhepunkt seiner Karriere gewesen. Und dass der Sohn nach vielen, vielen Jahren, wo er absolut gekämpft hat um die Aufnahme in den Kader, im Kader dann rausgeflogen ist, sich selbst die Ski präpariert hat, also wirklich etwas, was unvorstellbar ist. Das ist so wie wenn der Ronaldo sich selber die Dressen wäscht und die Schuhe putzt. Also das gibt es nämlich noch extremer, weil er ja wirklich mit diesem Gerät arbeiten muss. Und das so perfektioniert hat, dass er das auch wirklich gerne noch macht, dass er in der Abfahrt dann Ski von einem Mannschaftskollegen bekommen hat, ich glaube von Matthias Meyer, war eine zusätzliche Hilfe, aber es hat gezeigt, dass er wirklich ein perfekter Skiläufer ist, der sowohl in der Abfahrt, da musste er mehr oder weniger überredet werden, dass er an diesem Bewerb teilnimmt. Ich glaube in Tarvis oder wo ist er eine Europacup-Abfahrt gefahren, damit er überhaupt die nötigen Punkte hat, musste überredet werden, dass er an diesem Bewerb teilnimmt und dass er dann die Goldmedaille gewinnt, war eine unglaubliche emotionale Leistung und für mich ein sehr emotionaler Moment.
Wir haben ja da zwischen Speed Event und Slalom mit Finale ist gleich Goldmedaillengewinner Johannes Strolz noch eine zweite goldene gewonnen. Und zwar wieder im Snowboard, diesmal im Snowboard-Cross, das ich auch sehr extrem lässig finde, viel lieber als diesen Parallelbewerb.
Ja.
Alessandro Hämmerle.
Ja, auch das habe ich dann aber nur in der Zusammenfassung gesehen, nachdem ich registriert hatte oder gelesen hatte schon, dass es wieder Gold gegeben hat. Und habe das gesehen, das war ein unheimlich spannendes Rennen. Vorarlberg war an diesem Tag besonders stark und der Alessandro Hämmerle hat dann in seinen Interviews, und das hat mir als Medienmensch besonders gefallen, der hat so eine Glückseligkeit ausgestrahlt und so eine überzeugende Persönlichkeit dargestellt. Das hat mir unheimlich imponiert und dass der gewonnen hat, war wirklich, ich meine, natürlich konnte er auch zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden, aber das so zu gewinnen, wie er das gemacht hat, war schon eine großartige Vorstellung und eine Goldmedaille, die auch den Tourismus in Österreich wieder sehr in Schwung gebracht und gebracht hat, weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Snowboarder. Ich bin kein Snowboarder, aber es gibt sehr viele Snowboarder. Ist auch eine faszinierende Sportart und das war sicherlich auch eine wirklich ein Ausdruck seiner erfrischenden Persönlichkeit.
Und wir haben noch so einen Moment gehabt, wie wir eingangs erwähnt haben, die Papa-Tochter-Geschichte mit Stadlober und Stadlober,
ja.
War der Bruder.
Der Bruder.
Der Bruder, ja. So begeisternd auch, ja, der hat es ja überhaupt nicht gepackt, aber halt im Snowboard-Style, ja, nicht im Alois Stadlober-Style,
ja,
mit dem Herrgott oder was,
sondern völlig
einfach
richtig.
Im Snowboard-Style und das war einfach eine geile Geschichte, hat mir unglaublich gefallen.
Völlig richtig.
Gut, der 10.2. ist noch immer nicht vorbei und jetzt, wir haben noch eine Medaille gewonnen, nämlich eine Silbermedaille, die habe ich erwartet, irgendwie nach den Vorstellungen, die du auch schon ausgeführt hast im Eiskanal der Damen und der Herren im Rodeln. Und was mir gefallen hat, und das sage ich vorab jetzt noch und bevor ich an dich übergebe, dieser Teambewerb, wo die Zeit einfach weiter rennt, du klopfst ab, sowas würde ich mir beim Skifahren irgendwie wünschen, dass irgendein Signal raufgeht und dann ist...
Kann man weiterfahren. Auch eine gute Idee, wobei ich immer, jetzt schweife ich ein bisschen ab,
ja, unbedingt. Weil
ich sage, beim alpinen Skilauf habe ich mir immer gedacht, ob es nicht eine Kombination gäbe aus Abfahrt, die dann übergeht in einen Riesentorlauf und endet in einem Slalom.
Habe ich mir auch immer gewünscht.
Also eine bisschen wahnwitzige Idee, aber das habe ich mir immer gedacht, das wäre doch faszinierend, wenn der erste Teil eine Abfahrt, dann musst du dich zusammenbremsen ein wenig, weil es Riesentorlauf ist, und dann den Schluss in einem Slalom. Ist wahrscheinlich nicht realisierbar oder ist sicherlich nicht realisierbar, aber irgendwie war das immer in meinem Kopf.
Allein schon wegen des Dings, was du unter den Skischuhen hättest, höchstwahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, nicht? Ja. Aber es ist, man müsste wahrscheinlich eine Kombination aus, oder einen Riesentorlauf-Ski nehmen und mit dem, aber gut, da habe ich jetzt wirklich da in meinen Hirngespinste abgeschweift. Ja, das sind
wichtige Entwicklungsgedanken. Und mich freut es ja auch bei diesem Teambewerb nochmal Wolfgang Kindl, nochmal Steukoller und die Madeleine Egle.
Ja.
Die hat sich's auch verdient.
Und dabei möchte ich noch sagen, dass ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, die ja Gold vor Augen gehabt haben, nach Einsitzer Herren, Einsitzer Damen und die Mannschaft auch mit einem gewissen Vorsprung, wenn ich mich recht erinnere, von 8/10 sogar in die Entscheidung gegangen ist, das Team, und dann letztlich doch verloren hat. Aber es war trotzdem eine faszinierende Leistung und wahrscheinlich waren die Deutschen im Zweier doch ein wenig zu stark und haben diesen Vorsprung egalisiert. Wobei wir gerade im Doppelsitzer auch immer schon eine starke Tradition hatten.
Genau, ich meine, die Deutschen, glaube ich, haben alles gewonnen, bis auf einen einzigen Bewerb, den ich jetzt nicht parat habe im Eiskanal. Und die Österreicher waren da in dieser komplexen Mannschaftsdisziplin wirklich hauchdünn. Es ist immer hin und her gegangen dran. Das war also ganz, ganz toll. Und dieser 10.2. mit zweimal Gold und einmal Silber, auch ein sensationeller Tag. Und am 11.2. ist es gleich weitergegangen Miriam Buchner, Super-G der Damen und eine Silbermedaille.
Ja, und auch die war letztlich nicht wirklich zu erwarten, wobei sie schon immer angeklopft hat an die Spitze, aber man hat so nie gewusst, schafft sie es nicht. Und diesmal hat sie es geschafft. Vielleicht hat sie auch wichtige Tipps von ihrem Bruder bekommen, der mittlerweile auch ein sehr kompetenter Läufer ist, der also dieser Streckenbesichtiger für den ORF und dann auch diesen Lauf vorzeigt und dabei kommentiert. Das war etwas, was ursprünglich der Armin Assinger gemacht hat, dann der Hans Knaus. Und jetzt macht es der Buchner. Und wie ich gehört habe, dass der das machen wird, habe ich mir das ein bisschen kritisch angesehen und habe gesehen, also der Bursche ist nicht nur schnell am Ski, sondern der kann auch sprechen, ist gescheit, kann formulieren. Und vielleicht hat der seiner Schwester da auch einige Tipps gegeben, die wichtig waren. Möglicherweise, aber auf alle Fälle war auch das eine Medaille, die mich sehr fasziniert hat, weil gerade die Skidamen im Slalom mit der Liensberger und dann im Super-G mit der Miriam Buchner zwei Medaillen gemacht haben, die man nicht unbedingt erwarten konnte. Wir haben gehofft, dass die Skidamen auch etwas machen. Aber erwarten konnte man es nicht unbedingt.
Auf Basis der Saisonergebnisse, ja.
So ist es. Ja. Daher besonders schön auch, dass auch in den schnellen Disziplinen eine Medaille geholt wurde.
Und die Miriam ist ja unten raus immer schneller geworden dann.
Immer schneller
geworden. Die hat dann, ja. Genau.
Aber das ist auch ein Beispiel, auch beim was auch beim Matthias Mayer war. Bei dem habe ich gedacht, der hat keine Chance mehr. Ja. Und dann plötzlich hat er unten Gas gegeben.
Na perfekt. Also wir waren jetzt mit dieser Silbermedaille am Freitag, den 11.2. Dann mussten wir am Wochenende warten auf die weitere Medaille und das hat dann bis Montag gedauert, als das ÖSV-Skisprung-Team nach dieser witzigen Geschichte oder peinlichen Geschichte, Mixed-Bewerb, ja, wo wir de facto fast alle Damen disqualifiziert worden sind, wegen irgendwas, also alle Top-Nationen quasi, haben wir eine für mich unerwartete Goldmedaille geholt, aber...
Ja, es war eine Goldmedaille, die nämlich aufgrund der gesamten Mannschaftsleistungen im Springen nicht zu erwarten war. Aber es haben dann alle doch irgendwo nicht nur eine Steigerung erfahren, sondern auch eine kontinuierliche Leistung gebracht. Interessanterweise Stefan Kraft, mit dem ich auch noch relativ guten Kontakt gehabt habe, der, wenn ich ihn sehe, der sich auch immer wieder interessiert noch, was ich mache und aber der war eigentlich der Schwächste in dieser Mannschaft, obwohl er von den Erfolgen der Leader sein müsste. War er nicht, aber trotzdem hat er auch mitgeholfen. Der Fettner wieder besonders stark und die anderen, auch der Huber und der Hörl, großartig. Und damit haben wir diese Goldmedaille gemacht, die auch zu jenen gezählt hat, die ein wenig überraschend waren, aber umso erfreulicher.
Genau, es war kein einziger wirklich schwacher Sprung dabei. Ja, und das war das Schöne an diesem.
Aber wenn man sich's angeschaut hat, war der Stefan Kraft mit den Sprüngen eigentlich der nur die vierten Ergebnisse bei den Österreichern.
Richtig, richtig. Dabei hat's nach dem Training ja auch sehr gut für ihn
ausgesehen. Ja, hat sehr gut ausgesehen, aber die Form hat er erst nachher bekommen.
Genau.
Die wirkliche, ja.
Also eine schöne goldene am Montag, den 14. Februar, am Dienstag, den 15. Februar, gilt für eine Dame das gleiche wie für einen Matthias Mayer fast, Big Event, Olympia, die Anna Gasser im Snowboard, was war das genau dann?
Im Big Air. Genau, im Big Air. Big Air. Ja. Und mir ist es so wie ein Déjà-vu vorgekommen und sensationell dieser letzte Sprung, den ich mir einige Male dann angeschaut habe. Ich meine, mich fasziniert das, weil ich mich das nie trauen würde, diese Sprünge. Und ich schaue mir das an, ich verstehe das gar nicht, dass man solche Sprünge absolvieren machen und dann noch stehen kann. Aber die Anna Gasser ist eine, die eben anscheinend sehr gerne ans Limit geht und aus ihrem Körper und aus ihrer Technik bis zum letzten Grad alles herausholt und auslotet, wie weit sie gehen kann, bei allem Risiko. Und meiner Ansicht nach ist das schon eine Sportart, die wirklich sehr, sehr viel Mut und Körperbeherrschung erfordert. Aber sie hat es geschafft. Sie hat auch den Jüngeren, weil sie hat in den Interviews immer gesagt, ja, die Mädels, die springen mittlerweile oder die machen mittlerweile Dinge, die ich gar nicht weiß, ob ich das zustande bringe noch. Sie hat es zustande gebracht, hat dann alle mit diesem tollen Sprung überrascht, der ja als Weltsensation gefeiert wurde und der sie, wie ich jetzt auch einige Male gelesen habe, sogar möglicherweise dazu bewegt, weiterzumachen, obwohl sie ihre Karriere beenden wollte.
Genau, also für mich, ich habe da mitgenommen aus diesen Anna Gasser-Disziplinen aus den beiden, dass die Tonalität von ihr, dass die Qualifikation viel anstrengender ist, weil wie beim Biathlon, ja, von einem totalen Shootout bis 5 Treffer ist alles oder nichts innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen, ob du den Sprung stehst oder nicht, und du bist nicht unter den Top 12 oder vielleicht Anwärterin auf Gold. Und sie hatte dann auch die große Favoritin mit ihrem genialen Sprung, den du wirklich unter Druck gesetzt und konnte das zweite Gold nach 4 Jahren davor holen. Gut, wir sind schon Mitte der Schlusswoche und durften uns am Mittwoch, den 16.02., über eine herrliche Silbermedaille freuen. Also das war für mich auch ein Highlight. Einfach der Johannes Strolz hat mit seinem Papa gleichgezogen, hat Gold und Silber. Wir sind dann noch nicht fertig damit. An diesem 16.02. hinter Clément Noël geholt. Und wie hast du das erlebt, den Herrn Slalom?
Den habe ich komplett gesehen und war fasziniert von der Leistung wieder vom Johannes Strolz, der ja als führender in die Entscheidung gegangen ist. Noël hat einen Traumlauf hingelegt und hat das gewonnen. Es war wahrscheinlich aufgrund der Bedingungen nicht mehr zu gewinnen. Das hat man aufgrund der Läufer davor gesehen für den Johannes Strolz. Aber dass er Silber dort noch geholt hat und Silber gewonnen hat und wie er auch gleich richtig gesagt hat, ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Und das war schon eine großartige Leistung. Und ich finde, der Johannes Strolz mit seiner Ruhe, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Besonnenheit, der repräsentiert eine Garde an Sportlern, die unglaublich ist, weil sie beharrlich an dem Ziel arbeitet, bodenständig geblieben ist und nicht abhebt und jetzt nicht glaubt, jetzt bin ich Olympiasieger, jetzt bin ich der Größte, sondern er hat sich weiter auf diese Event vorbereitet. Natürlich gibt es Feiern, aber man muss diese Feiern dann so dosieren, dass man wirklich auf den nächsten Bewerb wieder vorbereitet ist und auch auf die weiteren Dinge. Und das fasziniert mich bei ihm, dass er das in dieser Art und Weise geschafft hat.
Fein, ja. Das war unsere vorletzte Medaille und dann hat es doch 4 Tage gedauert, bis wir am Schlusstag noch eine goldene geholt haben im Teambewerb. Ich gebe zu, der Teambewerb der Alpinen ist nicht so ganz meines gewesen, aber eine goldene nehmen wir natürlich mit. Und Katharina Liensberger, Stefan Brennsteiner, Katharina Truppe und Johannes Strolz noch einmal. Damit hat er auch den Papa übertroffen mit einer Medaille, die es zur Papa-Zeit noch nicht gegeben hat in der Auswahl. Ich habe mir das angeschaut, Liensberger und Brennsteiner haben das geholt für uns. Die waren zwingend. Ja? Und wie hast du die gesehen?
Und mich hat es auch besonders gefreut für die Katharina Truppe und auch für den Katharina Truppe. Und für den Stefan Brennsteiner, weil der Stefan Brennsteiner hatte ja großes Pech im Riesentorlauf. Der war auf dem Weg zu einer Medaille, ist knapp vor dem Ziel ausgeschieden. Und plötzlich hat der auch eine Goldmedaille, weil er sie sich erarbeitet hat, hat nicht aufgegeben, weil nach der Fahrt im Riesentorlauf wäre der eine oder andere vielleicht daran zerbrochen, hätte gesagt, jetzt hätte ich Medaille haben können und ist man nicht. Aber der hat mir da, es hat mir schon mehrfach imponiert bei Interviews, ja, weil er immer wieder gesagt hat, ja, ist schade, aber das ist halt im Skirennsport so und das gibt es eben. Und ich weiß, dass ich es kann, und da hat er bewiesen, dass er es kann. Und die Liensberger und auch die Katharina Truppe haben gezeigt, dass sie imstande sind, Spitzenleistungen zu bringen, im entscheidenden Augenblick da zu sein. Und diese Goldmedaille, die war ja auch nicht selbstverständlich, weil die anderen Teams, es ist ja ein bisschen ein Bankspiel in diesem Mannschaftsbewerb. Aber die haben ja einige Runden, ich glaube zwei, nur damit gewonnen, dass sie die schnelleren Zeiten hatten. Also es stand 2-2 und die schnellere Zeit hat entschieden. Und da hat die Zeit zweimal für die Österreicher entschieden. Und das finde ich schon eine wirklich herausragende Leistung, hat mich auch sehr gefreut. Und es war das zweite Gold für den Johannes Strolz plus einer Silbermedaille. Also auch das eine faszinierende Leistung. Und dass der Bursche am Boden bleibt, das hat er auch bei den Rennen schon nachher bewiesen, und das gefällt mir, und der ist wirklich eine Symbolfigur für mich, für den österreichischen Skisport geworden und für jemanden, der halt aus den Kadern rausfliegt, dass man mit Beharrlichkeit und mit intensivem Einsatz, dass man es doch noch schafft, zu einem großen Star zu werden, obwohl er wahrscheinlich gar kein Star sein will, sondern eben nur seine Leistung bringen will.
Genau, jetzt sind wir wunderbare 18 ÖSV-Medaillen durchgegangen. Ich möchte dir mal Danke sagen, aber zum Abschluss noch um ein Fazit, das ein bisschen darüber hinausgeht. Wir haben natürlich Österreich-Bayern jetzt gesprochen. Wie war dein Gesamteindruck von diesen Spielen, Sportstätten, Übertragungen? Da bist du natürlich als ORF-Urgestein natürlich auch in einem anderen Blick, als ich als reiner TV-Konsument habe natürlich. Werden die unabhängig von den sportlichen Erfolgen, wie werden da diese Spiele in Erinnerung bleiben?
Ja, diese Olympischen Spiele werden mir als Corona-Spiele in Erinnerung bleiben natürlich, weil zahlreiche Ereignisse durch Corona beeinträchtigt wurden. Zweitens waren es Spiele mit ungewöhnlichen Sportstätten.
Keine Frage.
In Erinnerung sind mir diese Industrieanlagen bei den Big Air-Bewerben und Slopestyle und wie das alles heißt, geblieben. Also das waren schon Dinge, die ja irgendwie faszinierend, beeindruckend, aber absolut ungewöhnlich waren. Bei den Alpinen muss man sagen, dass bei den Abfahrtsläufen und Abfahrtstraining man immer gesagt hat, eine wunderbare Strecke von Bernhard Russi hingestellt, aber am falschen Platz, weil dort immer Wind ist. Das hat dann sich dann Gott sei Dank gelegt. Es waren Spiele, die sicherlich sehr, sehr schwierig durchzuführen waren. Corona, auch die anderen Umstände, also für die Berichterstatter, die immer die Maske, immer Tests, immer im Hotel mehr oder weniger eingesperrt, nur zu den Sportstätten, nur mit irgendwelchen Bussen durfte man zu den Sportstätten fahren. Also es war kurz und gut, es waren sicherlich sehr, sehr schwierige Bedingungen, die ich auch von meinen Kollegen gehört habe, mit denen ich mehrfach Kontakt hatte, um auch die Berichterstattung durchzuführen. Es sind zahlreiche Bewerbe auch aufgrund von Corona aus Wien gemacht worden vom ORF, was auch nicht einfach ist, was ich aus eigener Erfahrung weiß, wenn man tausende Kilometer entfernt sitzt und einen sportlichen Event kommentiert, weil man vom Fernsehen ja immer nur den Einblick bekommt, den der Regisseur gerade ausgewählt hat. Und da bin ich schon bei der Berichterstattung. Die Berichterstattung war, glaube ich, fast makellos. Also von der Regie und von allem, was dort passiert ist, das war toll inszeniert, gut gemacht. Trotzdem möchte ich solche Spiele eigentlich nicht mehr sehen. Jetzt rede ich gegen meine Begeisterung für die Organisation und für die Spiele. Ich sage halt, man muss von diesem, oder, aber ich bin vielleicht ein Fantast, man muss ein bisschen von diesem Gigantismus runtergehen. Die nächsten Spiele in Mitteleuropa, die werden vielleicht wieder ein bisschen reduziert stattfinden. Ich bin auch der Überzeugung, wie jetzt jemand, glaube ich, kluger geschrieben hat, dass man Olympische Spiele dorthin geben sollte, vergeben sollte, wo Sportstätten vorhanden sind. Weil ob diese Sportstätten in Peking und Umgebung jemals wieder genützt werden, weiß ich nicht. Ich hoffe es, aber auf der anderen Seite ist es mir halt lieber, wenn man sagt, jetzt, ich weiß schon, auch da bin ich oder erliege ich einer Illusion, noch einmal Innsbruck mit Skirennen, ohne dass man wieder am Patscherkofel herumdoktert, sondern meinetwegen in Kitzbühel, die Skirennen, die Eislaufbewerbe sind ja sowieso, oder diese Sportarten wären da, Sportstätten wären da vorhanden, oder auch in Garmisch. Das Problem ist, die Bevölkerung davon zu überzeugen.
Wird immer schwieriger. Ne?
Wird immer schwieriger. Ja. Und ist daher kaum noch durchzuführen. Großveranstaltungen, schauen wir uns die letzten Großveranstaltungen an, die finden alle in Ländern statt, wo es jetzt keine demokratischen Einsprüche dagegen gibt, dass das stattfindet. Daher wird es immer schwieriger. Trotzdem wäre ich sehr dafür, dass man olympisches Feuer zwar entzündet, aber an Sportstätten, die nicht mehr diesem Gigantismus frönen, wie das jetzt in Peking der Fall war.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier als Schlusspunkt auch noch stehen lassen muss. Auf jeden Fall sportlich waren es aus meiner Sicht hervorragende Spiele für mich als Mitteleuropäer, für dich als Mitteleuropäer. Ja. Ich habe so positiv wahrgenommen, dass ich neben dem Beruf unterbringen konnte in der Früh. Das hat Spaß gemacht aufzustehen, außerdem Quarantäne, was soll man sonst machen? Also es war einfach genial. Also Gratulation allen Medaillengewinnerinnen und Gewinnern zu diesen 18. Und du zeigst nochmal auf.
Einen Satz würde ich gerne noch sagen.
Gerne.
Mir hat sehr imponiert, dass ich die Zuschauerzahlen, die ich immer kontrolliert habe, dass diese Zuschauerzahlen im ORF auch bei diesen unwirtlichen Zeiten, 3 Uhr oder 4 Uhr in der Früh, relativ hoch waren. Ja. Und das zeigt, dass die Österreicher doch eine gewisse Faszination und ein Interesse für den Sport mitbringen, dass man ihnen oft abspricht, wenn man sagt, gehen zu wenig Leute ins Stadion und. Aber gerade beim Wintersport scheint das nicht der Fall zu sein. Das war für den ORF oder für alle Fernsehanstalten wahrscheinlich doch ein Signal, dass der Wintersport ein wichtiger Faktor ist, für den ORF besonders, und auch, dass die Österreicher am Sport interessiert sind, und das freut mich ganz besonders.
In diesem Sinne hoffen wir auf weitere spektakuläre Events. Es ist, glaube ich, ein Highlight gewesen. Es hat sicherlich auch beigetragen, dass wir in der frühen Phase dieser Spielen gleich abgeräumt haben, dass nicht allzu viele Verschiebungen aufgrund wetterbedingter Kapriolen gegeben hat. Und es war eine tolle Sache. Lieber Hans, vielen Dank, dass wir uns nicht nur im Stiegenhaus unterhalten haben, sondern dass du auch zu uns ins Studio runtergekommen bist. Das war ein persönliches Highlight für mich. Und ja, dann sage ich auch von meiner Seite tschüss und danke fürs Zuhören. Wir werden auch Sportgeschichte.at Sachen im Podcast fortsetzen. Danke, Hans.
Danke vielmals. Hab mich sehr gefreut und bin jederzeit zu einer Fortsetzung bereit.
Das klingt doch gut. Baba.